Herzlich willkommen zurück zu Krisenhex. In der heutigen Ausgabe möchte ich vor allem zwei Dinge, die mir in einer kürzeren Zeit passiert sind, oder eine Sache, die mir passiert ist und eine Sache, die mir schon länger aufgefallen ist, adressieren. Zum einen war ich vergangene Woche in Dubai und am Montag beim Abendessen stellte ich fest, ging die Nachricht rum, dass der Luftraum in Dubai gesperrt war. Und dann habe ich gedacht, Mensch, das ist ja schon ganz schön aufregend, wenn man so im Mittleren Osten verweilt. Und ich möchte heute einmal mit jemandem, der lange dort gelebt hat, die Situation im Mittleren Osten besprechen. Und zum anderen ist mein heutiger Interviewgast jemand, der früher im Topmanagement, auch heute noch im Topmanagement tätig ist, früher in verantwortlicher Position, heute als Geschäftsführer eines Beratungsunternehmens und lange Zeit auch als Unternehmensberater. Und ich dachte mir, ich nehme das zum Anlass, um mal so die Perspektive eines Managers hier einzubringen und ganz persönlich auch zu diskutieren, wie Management denn Themen sehen kann. Und jetzt muss ich natürlich sagen, okay, das ist ein bisschen biased sozusagen, weil die Person, mit der ich das Interview geführt habe, sicherlich sehr viel Bewusstsein für das Thema Resilienz hat. Aber wir werden vermutlich im Interview auch erarbeiten, wo das denn herkommt. Ich fand es ganz spannend, was wir besprochen haben. Und ich würde sagen, wir hören einfach mal rein. Ja, mein heutiger Gast ist Boris van Thiel. Er ist Diplom-Geograf und mit Stationen im Umweltconsulting und der Altlastenuntersuchung und dem Projektmanagement im Tunnelbau ist er dann ins Top-Management aufgestiegen und hat lange Zeit im Nahen Osten gearbeitet, unter anderem als Leiter eines Stahlwerks, aber auch als selbstständiger Berater in unterschiedlichen Branchen. Hallo Boris, schön, dass du da bist.
Hallo Rico, ich begrüße dich. Schön, dass ich dabei sein darf.
Ich habe mir gedacht, wir sprechen mal, weil ich ja weiß, dass du länger im Nahen Osten warst. Und ich war jetzt letzte Woche in Dubai, als am Montag dann gesagt wurde, der Luftraum in den Vereinigten Arabischen Emiraten sei gesperrt. Das hielt ich schon mal erstmal für ungewöhnlich, weil ich glaube, dass nicht so wichtig ist wie Luftverkehr da. Und da habe ich mir gedacht, irgendwie muss man doch das mal aufarbeiten, so die Situation im Nahen Osten. Vielleicht gar nicht so globalpolitisch, sondern eher auf so einer Business-Perspektive. Und dann dachte ich, da macht es doch Sinn, mal mit Boris zu sprechen. Du hast ja lange da gelebt und auch persönlich Erfahrungen mit im weitesten Sinne Krisen vor Ort gemacht. Vielleicht kannst du das mal irgendwie so ein bisschen darlegen.
Ja, gerne. Ja, ich habe tatsächlich 20 Jahre im Mittleren Osten gelebt, also in den Golfländern. Ich würde das noch so ein bisschen vom Nahen Osten differenzieren. Ich war zwar immer auch für den Nahen Osten mitverantwortlich bei all meinen Aufgaben, die ich dort im Management ja für Konzerne respektive auch für mittelständische Unternehmen gemacht habe. Aber verortet mit der Familie war ich tatsächlich die ersten 14 Jahre in Katar. Das war von 2004 bis 2017. Und dann war ich noch mal die letzten 7 Jahre, müssten das ungefähr fast sein, in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Wohnhaft in Abu Dhabi, aber Schwerpunkt meiner Tätigkeit war dann eben Dubai. Und mir ging's ähnlich wie dir. Letzte Woche Montag kriegte ich die Information auf mein Telefon, dass es einen Raketenangriff aus dem Iran gab auf Katar. Mir war klar, dass da die Al-Udeid Base der Amerikaner das Ziel war. Die war, wenn ich mich zurückerinnere, etwa 20 Kilometer damals von meinem Wohnhaus entfernt. Eine große, dominante Präsenz der Amerikaner in der Golfregion, wenn nicht die größte sogar, wenn ich richtig informiert bin, in der Golfregion. Und es war natürlich ein prädestiniertes Ziel sozusagen für die Iraner. Das ist am Ende dann mit einer gewissen Diplomatie wieder deeskaliert wurde von Seiten der Iraner. Und ich nehme an, dass die Katarer da auch massiv Einfluss genommen haben auf das Ganze. War aber zu dem Zeitpunkt für mich als Außenstehenden jetzt gar nicht abzusehen. Insofern habe ich auch als allererstes mal meine vielen Freunde und Bekannten, die ich noch aus der Zeit habe, kontaktiert, wie die Situation vor Ort einschätzen, ob die da überhaupt was wahrnehmen. Und die waren eigentlich alle relativ entspannt. Also die Raketen, die dort abgefeuert wurden, die wurden offenbar allesamt abgefangen. Ich weiß jetzt nicht, wie Katar in der Luftabwehr da im Einzelnen aufgestellt ist. Ich vergleiche es mal mit so einer Art Iron Dome von den Israelis. Also es hat wohl augenscheinlich gut funktioniert, aber es war wie so eine Art Feuerwerk über der Hauptstadt Doha. Gewisses Spektakel, was man allerdings nicht unterschätzen durfte, weil die Situation war ja zu dem Zeitpunkt noch nicht wirklich stabilisiert. Und man wusste nicht, wie die Trump-Administration oder insbesondere dann auch Trump auf diese auf diesen Angriff dann am Ende reagiert. Also ich bin nach wie vor eben eng verbunden mit der Region und verfolge natürlich die Aktivitäten. Und ich glaube, durch die jüngsten Entwicklungen im Nahen und Mittleren Osten, also Iran ist ja ein direkter Nachbar auch von Katar, also Katar und Iran teilen sich ein gemeinsames Gasfeld, das heißt auf katarischer Seite das sogenannte North Field und auf der iranischen Seite nennt sich das South Pass, also ein zusammenhängendes Gasfeld unter dem Meer und alleine deshalb sind natürlich die beiden Länder schon wirtschaftlich irgendwo miteinander verbunden und bestehen auch enge Handelsbeziehungen zwischen den Ländern. Also insofern hat sich jetzt durch diese ganze Konstellation im Nahen und Mittleren Osten, die ist so ein bisschen durcheinander gewirbelt worden. Es war nicht unbedingt absehbar, auch was man jetzt hört von den geopolitischen Experten. Ich hätte jetzt auch nicht damit gerechnet unbedingt, dass Israel den Frontalangriff auf den Iran tatsächlich wagt. Aber dadurch hat sich einiges verändert. Und man weiß noch nicht, wie es sich entwickeln wird. Wir können nur sagen, es gibt immer die Möglichkeit, dass sich die Dinge auch zum Positiven wenden, wenn jetzt auch die richtigen Bündniskonstellationen möglicherweise zum Tragen kommen, wenn vielleicht durch innere Opposition im Iran ein Regimewechsel von langer Hand vorbereitet wird, dann kann das durchaus wieder Chancen geben, auch für Europa, nicht nur für die Länder im Nahen und Mittleren Osten, wo ja Stabilität eigentlich das Allerwichtigste ist. Du hast das ja, wenn du in Dubai warst, selber gesehen. Also Dubai lebt im Grunde genommen von einer stabilen Regierung, die Sicherheit, Security verspricht für seine Investoren. Und ich sag mal, ein Krieg zwischen Israel und dem Iran, möglicherweise noch mit anderen Beteiligten, wenn es zum weiteren Flächenbrand kommen würde, wäre sicherlich in keinem Interesse der Golfstaaten.
Ja. Jetzt geht es mir ja gar nicht so sehr um die geopolitische Diskussion. Ja. Die ist sicherlich spannend, aber die ist wahrscheinlich nicht der Falsche. Und weiß ich nicht, wahrscheinlich gibt es ganz viele Leute, die geopolitische Podcast machen, sondern eher so ein bisschen auch auf die Auswirkungen, weil du ja die Region kennst und da irgendwie auch persönlich involviert bist. Was macht das denn, die Lage vor Ort, aber auch so diese Dynamik eigentlich mit Geschäft, das man im Mittleren Osten und im Nahen Osten hat, so aus deiner Perspektive?
Naja, das ist genau das, was ich gerade im letzten Satz angedeutet habe. Für Investoren ist immer wichtig, dass ihr Geld sicher aufgehoben ist. Und die Vereinigten Arabischen Emirate, nach Saudi-Arabien sicherlich das größte Zugpferd in der Region, was ikonische Projekte etc. anbelangt, die sind natürlich sehr stark angewiesen darauf. Wenn die Investoren wegbleiben, fehlen die Investitionen und das merkt man auch unmittelbar dann im Bausektor. Bei solchen Krisen. Ich habe selber, du hast es ja eingangs erwähnt, in der Stahlindustrie gearbeitet und die Stahlindustrie war immer wie so eine Art Barometer des lokalen Marktes. Wenn ich also unseren Baustahl gut verkaufen konnte, dann lief das Geschäft. Dann war alles in Butter, wie man so schön sagen würde. Und wenn wir Schwierigkeiten hatten, unsere monatliche Produktionsmenge zum Zielpreis zu verkaufen an die Großhändler, dann wusste man, dass der Bedarf eingebrochen ist und dass es irgendeine Krise gibt oder dass eine Krise bereits ja in der Andeutung war. Und das ist dann tatsächlich auch 2018 passiert. Ich hatte das Werk 2017 übernommen und festgestellt, dass ja ein Unternehmen, was etwa 200 bis 250 Millionen Dollar Jahresumsatz gemacht hat, weder über eine vernünftige Organisationsstruktur noch eine Businessplanung noch eine Businessstrategie verfügte und damit natürlich äußerst angreifbar war gegenüber, ich sag mal, äußeren Krisen oder Marktdisruptionen. Und das habe ich natürlich versucht, entsprechend durch strategische Maßnahmen, durch Businessplanung abzufangen, das Unternehmen resilienter aufzustellen im weitesten Sinne. Aber das wirst du auch wissen, solche Maßnahmen greifen nicht unmittelbar, sondern die bedürfen auch immer einer gewissen Vorlaufzeit. Denn da ging es auch darum, langlaufende Verträge für die Supply Chain und auch für die Abnahme sicherzustellen. Und das war alles in Vorbereitung. Und die Krise hat uns im Prinzip auf dem falschen Fuß erwischt, sozusagen von heute auf morgen. Das war auch bei den Analysten, die das Projektgeschehen in den Emiraten und in der Golfregion beobachten, in keinster Weise so vorhersehbar. Das hatte natürlich auch wieder mit dem Ölpreisverfall und so weiter zu tun. Denn immer wenn der Ölpreis runterging, hatten natürlich waren die Staatskassen nicht so prall gefüllt. Und dann wurde natürlich auch noch viel zögerlicher Geld ausgegeben für derartige Infrastruktur- oder Bauprojekte. Und ja, da waren wir mitten in der Krise als Unternehmen. Wir haben also produziert und hatten jetzt Schwierigkeiten, unser Material zu auskömmlichen Preisen zu verkaufen. Dadurch ist auch viel unverkäuflich geblieben, was dann unsere Lager überfüllt hat. Und als die Lager voll waren, musste ich dann letztlich die Produktion am Ende drosseln, was natürlich für eine Produktion, ich sag mal, der Super-GAU ist. Wenn ich nicht mehr voll produziere, dann bin ich auch nicht mehr besonders effizient, ist der Economy of Scale nicht mehr gegeben und dann werde ich per se extrem unwirtschaftlich. Und da muss man sich tatsächlich die Frage stellen, stelle ich den Betrieb ganz ein oder lasse ich ihn unwirtschaftlich weiterlaufen? Und was ich also gelernt habe in der Zeit ist, dass die lokalen Unternehmen in der Golfregion sehr stark geprägt sind durch Familienunternehmen und eben in der Hand sind von einigen wenigen Familien, arabischen Familien, einflussreichen Familien in der Region, die nicht so sehr dem Pragmatismus folgen, sondern sehr viel mehr ideologischen und kulturell historischen, ich sag mal, Weisheiten aufsitzen. Und es kam auch sehr häufig der Spruch, also inshallah, next year everything will be better. Was so viel heißen will wie, also das wird schon nächstes Jahr, das ist noch immer gut gegangen. Ja? Und aber wie gesagt, in all den Jahren der Stahlindustrie hatte man eine derartige Krise in der Region noch nicht gesehen. Das liegt ja zum einen auch daran, dass das relativ junge Gesellschaften sind am Golf, die alle erst 50, 60 Jahre bestehen und auch zu der Zeit natürlich wirtschaftlich noch nicht die Schlagfertigkeit hatten wie heute und die noch am Anfang ihrer Industrialisierung sozusagen stehen und noch nicht die Erfahrung haben, die wir vielleicht in der alten Welt oder im Okzident, in Europa, wie auch immer, schon seit 200 Jahren durchgemacht haben. Also das war dann tatsächlich eine Krise.
Was war so dein, also ich meine, jetzt ist es ja nochmal speziell, weil du natürlich auch kulturellen Hürden dann gegenüberstehst, einer anderen Mentalität und vielleicht auch einer ganz anderen Gesetzgebung, als man das jetzt in Deutschland hat. Aber was waren denn so deine Geheimrezepte, um vielleicht gar nicht so geheim, aber um damit umzugehen, zum einen mal im Business und aber dann eben auch persönlich, weil ich meine, das macht ja auch was mit jemandem, wenn man irgendwie die Aufgabe hat, da so ein Werk zu leiten und dann muss man zum Grunde durch so eine Krise führen, das macht ja vor allem auch persönlich was mit dem Menschen.
Ja, das war persönlich eine große Herausforderung aufgrund auch der kulturellen, ich sag mal, Reibungsverluste, die da bestanden zwischen den Shareholdern, große, einflussreiche katarische Familie und ich eben aus Deutschland kommt, kennen wir eben, da ist der Pragmatismus sozusagen zu Hause. Wir agieren eher faktenbasiert und nicht so sehr emotionsgeführt. Das war schon immer eine sehr schwierige Situation. Die Krise ist tatsächlich bei den Shareholdern erst sehr spät als Krise auch wahrgenommen worden. Im Vorfeld, in der Anfangszeit der Krise, die für mich eindeutig eine Krise war, war das eher aus deren Sicht das persönliche Versagen des CEOs, nämlich meiner Person, dass der es nicht verstanden hat, die Waren oder die Dienstleistungen adäquat wie sonst auch immer an den Mann zu bringen. Also das war erstmal ein Prozess, der da stattfinden musste. Und als dann aber auch dort angekommen ist, das ist eine Krise, naja, mussten wir uns natürlich damit beschäftigen, wie können wir jetzt Business Continuity sozusagen gewährleisten. Und wie gesagt, es hat mich eigentlich 3 bis 6 Monate zu früh getroffen. Ansonsten wäre ich eigentlich relativ gut vorbereitet gewesen, indem ich nämlich die Supply Chain umgestellt hätte. Wir waren sehr stark abhängig von iranischen Stahlimporten, also Rohstahlimporten. Und da gab es dann auch entsprechend in der ersten Trump-Administration gewisse Sanktionen, die mehr und mehr griffen. Das verstärkte die Krise dann nochmal mehr. Und insofern war mein Ansinnen, die Supply Chain neu aufzustellen. Also sich nicht allzu abhängig machen von einigen wenigen Lieferanten, die dann auch, ich sag mal, mehr oder weniger allesamt in kritischen Ländern anzusehen sind, sondern dass man so ein bisschen guckt, was ist noch so auf dem Weltmarkt verfügbar und vor allem, was ist direkt vor Ort verfügbar, was vielleicht preislich nicht besonders attraktiv ist, aber von der Supply Chain her sich sehr sicher ist, also Liefergarantie gegeben ist. Und das hat die Firma dann tatsächlich, nachdem ich die Firma dann nach 2 Jahren knapp verlassen habe, dann auch alles entsprechend so umgesetzt. Und die Firma bewegt sich heute noch als, ich würde mal sagen, Nummer 2 am emiratischen Markt für Baustahlproduktion nach dem großen staatlichen Lieferanten Emirates Steel. Insbesondere aufgrund der Tatsache, dass sie genau diese Mechanismen sozusagen eingeführt haben. Mir war wichtig, dass wir eine Art Stakeholder-Management Betrachtung machen, dass wir uns im Prinzip den gesamten Lifecycle des Produktes und die entsprechenden Player ansehen und überlegen, wie können wir die an den Tisch holen, um die Krise gemeinsam zu meistern. Macht ja keinen Sinn, wenn einer in der Kette der große Verlierer ist und möglicherweise in die Pleite geht. Dann ist es doch besser, wenn alle sagen, okay, was brauchen wir zum Überleben und wie können wir dann diese Situation gemeinsam meistern. Das habe ich initiiert. Dort hat es dann zahlreiche Gespräche gegeben mit Lieferanten, mit Abnehmern, auch mit den Ministerien, um die Situation vor Ort nochmal deutlich auch dem Ministry of Industry darzulegen, dass die auch möglicherweise bereitstehen vielleicht für Unterstützungsleistungen, wenn es mal wirklich eng wird. Aber dieses klassische, wie mache ich den Shareholder im Kalenderjahr besonders glücklich, das führte eigentlich dazu, dass einige Unternehmen, ich sag mal, das Jahr vielleicht noch gut überlebt haben, aber danach eigentlich tot waren.
Das heißt also, was geholfen hat, ist eine langfristige Perspektive. Zu sagen, okay, wie steht man?
Langfristig und vor allem nicht immer nur auf ein besonders effizientes oder besonders günstiges Pferd setzen, sondern das Risiko auf mehrere Schultern so zu verteilen, Pufferläger vorzusehen etc. All das, was eigentlich aus Shareholder-Sicht nur Geld frisst, aber in der Krise durchaus hilft, die Produktion aufrechtzuerhalten.
Ne? Okay, also gut. Das heißt, man wird irgendwie die Alltagsprozesse so gestalten, dass sie eben deutlich stärker der Krise Widerstand leisten,
richtig,
ohne eben in eine Situation zu kommen, die mich dann existenziell gefährdet. Jetzt bist du ja mittlerweile gewechselt in die, würde ich mal sagen, Logistikbranche, Logistikberatung. Meine Wahrnehmung ist immer so ein bisschen, das hast du jetzt auch beschrieben, wenn man so mit Supply Chain-Leuten spricht, die Logistikern ganz klassisch, dann ist das eigentlich, was man so in der Fachwelt oder Resilienz diskutiert oder unter Krisenmanagement, für die eigentlich kalter Kaffee, weil das ist halt irgendwie sowas, das machen Supply Chain Leute mit. So, das ist jetzt vielleicht ein bisschen überspitzt, aber wie ist da so, ist das dein Eindruck? Teilst du den? Und was kann man da lernen aus der Supply Chain Management Perspektive?
Also ich würde das sicherlich mittragen, was du gesagt hast, denn wir sind ein Unternehmen, was auch seit 30 Jahren, also die LMBG hier in Berlin ist seit im 30. Jahr aktuell und kümmert sich im weitesten Sinne um das Thema Logistik, einmal für die Baulogistik und einmal für die Industrielogistikprozesse in der Beratung. Und es war von jeher immer extrem wichtig, in der Logistik eine Liefersicherheit sicherzustellen und die Prozesse entsprechend so zu gestalten, dass die Produktion weiterläuft, respektive nur marginal gestört wird durch bestimmte Notfälle oder Krisen. Und wir haben dazu schon immer uns in einem internen Risikomanagementprozess mit allen möglichen internen und externen Szenarien beschäftigt, die Einfluss auf die Lieferketten und auf die Versorgung der Produktionslinie haben könnten. Und darauf basierend wurde dann entsprechend Notfallplanung und Wiederanlaufplanungen sozusagen mit dem Kunden abgestimmt und in diesen Plänen sozusagen auch dokumentiert, sodass also dann auch tatsächlich im Krisenfall, also wenn jetzt die Software des Lagers ausfällt, SAP oder name it, dass aber auch manuell und händisch sozusagen der Gabelstaplerfahrer weiß, wo er die Teile für die Linie herbekommt und wo die hin müssen. Und das wurde auch regelmäßig dann geübt mit den entsprechenden Beteiligten, jetzt zum Beispiel aus der Automobilindustrie. Wir haben das allerdings nie, soweit ich mich erinnern kann, Resilienzplanung oder Resilienz überhaupt genannt, sondern das wurde immer Risikomanagement, Notfallmanagement, Notfallplanung, Wiederanlaufplanung und so weiter wurde das genannt. Trifft aber eigentlich genau das, was wir heute mit Resilienzberatung oder Resilienzplanung meinen, dass wir im Prinzip gucken, wie kann ich ein Unternehmen widerstandsfähig machen und in die Lage versetzen, möglichst rasch mit der Krise umzugehen und den Urzustand sozusagen wiederherzustellen. Natürlich, wenn ich jetzt in die Resilienzberatung gehe, würde ich das eher holistisch, also ganzheitlich, auf alle Unternehmensbereiche und Prozesse beziehen, wohingegen wir uns in der Logistik eigentlich immer nur auf die Supply Chain und die, ich sag mal, Materialströme im Wesentlichen fokussiert haben. Aber das geht natürlich auch noch wesentlich weiter, wenn man das ganzheitlich betrachtet. Und heute aus dieser Konsequenz, dass wir als Logistiker den Mindset immer auf Resilienzen hatten, lag für uns jetzt der Schluss nahe, dass wir uns jetzt im Bereich Resilienzberatung weiterentwickeln und auch, ich sag mal, die anderen Kernprozesse, die wir bisher vielleicht noch nicht so tief oder vertieft betrachtet haben, dass wir die in unser Leistungsportfolio sozusagen mit aufnehmen. Und das, was wir selber jetzt vielleicht nicht als Kernkompetenz haben, beispielsweise denke ich da an IT und Cyber Security, dass wir da mit assoziierten Partnerunternehmen in der Lage sind, aber ganzheitliche Projekte für unsere Kunden abzuwickeln.
Jetzt, wenn ich das so höre, hast du das, glaube ich, zweimal gesagt. Könnte man ja fast mitnehmen aus deinem, aus dem, was du gesagt hast, dass Effizienz, also übertrieben gemeinte Effizienzsteigerungsmaßnahmen eigentlich immer ein Hämmer von Resilienz sind, weil sie natürlich irgendwie jegliche Pufferwirkung, die in so einem System ist, wegnehmen. Würdest du das unterschreiben? Also muss man eigentlich immer den Kampf mit dem CFO führen, um die Frage, wie viel Effizienz darf es eigentlich sein?
Das ist tatsächlich in der Natur der Dinge. Wenn ich Prozesse bis aufs Letzte ausquetsche und Kosten versuche einzusparen, dann spare ich natürlich in allererster Linie an den Dingen, die ich nicht unbedingt und permanent benötige. Und das wären eben die Maßnahmen, die für die Resilienz sehr wichtig sind. Das kann über Jahre sehr, sehr gut gehen, aber am Ende ist das Harakiri. Ja, denn wir wissen ja nun aus unserer Erfahrung, gerade der letzten, sagen wir mal, 10 Jahre, dass es immer wieder Krisen gibt und die nächste Krise steht bereits vor der Tür. Wir wissen nur noch nicht, in welcher Form und wann. Aber es kann jeden jederzeit treffen. Und wer da nicht vorsorgt und, ich sag mal, ein bisschen der Effizienz rausnimmt zugunsten einer Resilienz, der hat dann in der Krise tatsächlich das Nachsehen. Also ich glaube, wer heute jetzt als KMU mal 50 bis 100.000 Euro in die Hand nimmt und versucht, sein Unternehmen für die Krise festzumachen und das auch versucht, in realitätsnahen Übungen auch mal zu testen, der ist dann im Krisenfall tatsächlich wesentlich besser aufgestellt. Und ich würde mal einfach frisch von der Leber weg behaupten, dass diese Investition sich um ein Vielfaches rentieren wird, denn jeder Tag, den ich beispielsweise in einem Werk an Produktion einbüße, der kostet mich richtig viel Geld. Also da reden wir über Summen, die nicht im Verhältnis stehen zu dem, was ich jetzt für Resilienzplanung mit einbeziehen würde. Ja. Und ich glaube, das ist auch das, was die Stakeholder heute erwarten von ihren Partnern, dass das ganze Thema robust ist und weiterläuft und nicht nur auf Profitoptimierung ausgelegt ist. Denn das kann sehr einseitig sein.
Jetzt ist natürlich, das, wenn ich das so höre, wahrscheinlich auch immer eine Frage dass der kurzfristigen, also klassische Aufwände, ne? Weil ich meine, jetzt ist ja mit den 100.000, das ist ja ehrlicherweise nicht getan. Also ich weiß dann zwar, was ich zu tun habe, im seltensten Fall wird ja da rauskommen, alles schick, super, so weitermachen, sondern gerade wenn ich eben sehr effizienzorientiert war, sehr lean unterwegs war, dann habe ich ja im Zweifelsfall sicherlich die Stückpreise auch gedrückt, aber die erhöhe ich natürlich. Ne? Also das, was wir jetzt besprochen haben, zu sagen, ich baue wieder Pufferlage auf, das sorgt natürlich auch für höhere Fixkosten und höhere variable Kosten im Zweifelsfall. Aber eigentlich muss man das dann wahrscheinlich als Investition als klassische Investition sehen und sagen, eigentlich investiere ich damit eben natürlich auch in eine Überlebensstrategie versus eben kurzfristige Ausgaben in Aufwände. Ja, aber ich meine, wie verkaufe ich das denn? Du bist ja jetzt aus dem Top-Management, das heißt sozusagen die Frage ist, ich meine, das hört man immer so ein bisschen, ja, das Management versteht das nicht. Wie verkaufe ich das denn, wenn ich für das Thema Resilienz verantwortlich bin, in welcher Form auch immer, wie erkläre ich denn mein Management, dass es eigentlich Sinn macht, Cashflow oder was auch immer zu allokieren für langfristige Resilienzsteigerung?
Naja, ich kann es vielleicht mal an einem ganz klassischen Beispiel erläutern, wie ich jemanden überzeugt habe, etwas zu tun. Ich hatte in Dubai einen Kunden, der war im Recycling unterwegs und wir haben also festgestellt im Rahmen eines Performance Assessments, dass er in bestimmten Bereichen höhere Ausfallkosten hatte. Und das war eigentlich darauf zurückzuführen, dass er keine Redundanzen im System hatte. Er hat also vordergründig versucht, Kosten einzusparen. Da er allerdings die Transparenz der Kosten und der KPIs nicht hatte, konnte er in dem Gesamttopf nicht erkennen, was das für Konsequenzen hatte. Und ich habe ihm dann ausgerechnet, dass er vordergründig, weil er 5.000 irgendwas sparen will, also ist jetzt auch egal, in welcher Währung, ob es jetzt Dollar sind oder wie auch immer, er aber 20.000 verliert, dann doch lieber 10.000 für redundante Systeme einbringt. Und so hat er im Prinzip 10.000 auf der Habenseite. Das hat er sofort verstanden. Und am nächsten Tag wurde das angeschafft. Es geht bei der Überzeugung von Entscheidern, von CEOs oder von Aufsichtsräten eigentlich immer darum, eine Art Business Case, ja, die Win-Win-Situation sozusagen abzuzeichnen. Und ich glaube, wenn man das transparent macht, was denn das in der Krise bedeutet, was eine Ausfallstunde, ein Ausfalltag, wie auch immer kostet. Und wir wissen nun alle, dass sie kommen, wir wissen nur nicht, wie gesagt, wann und wie. Dann kann man die Entscheider relativ einfach mit derartigen Maßnahmen auch kriegen. Denn sie müssten ja im Gegenzug, wenn sie es verneinen, das Risiko auf sich nehmen. Und das wollen sie auch.
Gut, in dem Fall ist es ja sogar dann, als Shareholder nehme ich ja sogar dann billig in Kauf, dass ich weniger Geld in sozusagen mein Shareholder Value nicht steigt. Aber wenn das sind jetzt, also sozusagen, was ich da höre, und das ist, glaube ich, was man dann auch abstrahieren kann, wird es in vielen Organisationen geben, das ist natürlich auch so ein bisschen eine Fehlleitung von KPIs. Ne? Also ich habe dann eben vielleicht ein Prozesscontrolling, was sehr, sehr klar auf Stückkosten geht, aber sozusagen die eigentlichen Verursachungen von Stückkosten oder von Overhead-Kosten nicht berücksichtigt. Ich würde sagen, das gibt es schon in vielen Organisationen, die da sehr, man nennt es ja schon Streamlining, irgendwie die sozusagen Streamlining betreiben. Das ist ja so das eine. Das heißt, derjenige, der die Botschaft überbringt, muss natürlich dann auch das Verständnis davon haben, was eigentlich im Controlling passiert, oder? Und das zweite ist ja irgendwie auch eine Siloisierung. Also ich habe dann irgendwie Silos, die sich mit ihren Einzelproblemen beschäftigen, aber sozusagen übergreifende Themen gar nicht erkennen. Wie löse ich das denn vielleicht, wenn ich jetzt nicht so erfahren bin als Top-Manager wie du, wie löse ich das denn auf? Also wie mache ich das, wenn ich als Stabsstelle, also nicht Sicherheitsmanagement tätig bin in dem Stahlwerk, wie löse ich denn diesen Konflikt auf?
Ja, das funktioniert halt nur, indem man eben diese interdisziplinären Arbeitsgruppen einrichtet. Das kennt man ja schon aus dem Qualitätsmanagement, auch in der Automobilindustrie, wo man dann gemeinschaftlich versucht, die Dinge zu optimieren und wo eben nicht nur derjenige aus der Forschung und Entwicklung dabei ist, sondern eben auch derjenige aus der Produktion, derjenige aus der Logistik, der ja sozusagen die Schnittstelle und die Seite und die Argumente der jeweiligen Seite vertritt. Also man muss sozusagen den Dialog zwischen den Beteiligten anstoßen, um dieses Dilemma am Ende des Tages aufzulösen, weil der Einzelne ist natürlich tatsächlich in seinem Silo am Ende des Tages gefangen und er wird immer blockiert von den anderen im Zweifel, wenn nicht ganzheitlich ein Vorschlag gemacht wird, der mit allen Beteiligten sozusagen abgestimmt ist und der Geschäftsführung vorgelegt werden kann. Und da ist natürlich auch wichtig, dass die Geschäftsführung interessiert ist oder die Shareholder interessiert sind, dass das so passiert und dass auch die Mitarbeiter entsprechend mit Informationen transparent versorgt werden, die sie in die Lage versetzen, derartige Planungen und Szenarien durchzuexerzieren. Das Problem ist in Deutschland vielleicht nicht so sehr gegeben, aber wir reden ja auch über den Nahen und Mittleren Osten. Und da ist es eigentlich nicht so. Dort ist man eigentlich nicht interessiert, Informationen weiterzugeben. Das Management hat also im Prinzip eine Mauer gezogen um sensible wirtschaftliche und Verkaufszahlen, damit ja keiner sieht, wie viel der Eigentümer oder der CEO tatsächlich verdient. Und das ist natürlich kontraproduktiv, weil in so einem Klima findet kaum Innovation oder Optimierung statt. Und das Beispiel, was ich vorher sagte, das könnte ich für unzählige Unternehmen aus der Region finden, wo die Stückkosten bekannt sind, weil alles in einen großen Topf reinfällt, aber keinerlei Transparenz darüber besteht, wie dieser Topf organisiert ist und wo die Kostentreiber sind. Und das macht man ganz bewusst, weil der ein oder andere möglicherweise Angst hat, dass er die Konsequenzen zu tragen hat, wenn denn bekannt wird, wo das faule Ei ist. Und deshalb wird das immer boykottiert und das bedarf eben einen kompletten Mindset-Change, vor allem in der Region Middle East, dass also von oberster Stelle aus angeordnet wird, dass das Unternehmen sich diesbezüglich öffnet und eine offene Kommunikation nachgeht, Transparenzen schafft und auch den Dialog zwischen den Beteiligten fördert. Das nur in diesem Klima funktioniert das dann auch.
Ja, wobei ich natürlich sagen muss, ich bin jetzt viel in Europa und Deutschland unterwegs, ich sag mal so, Management by Objective kann natürlich auch zu Fehlanreizen führen in der gleichen Art. Also wenn ich eben sehr stark Gehälter zum Beispiel von individuellen Zielerreichungen abhängig mache und die eben sehr, sehr stark nur an Effizienzmaßnahmen hänge, dann kann ich schon gleiche Effekte haben, ohne dass ich das will. Also muss man sich schon bewusst machen, dass ich damit natürlich auch Fehlanreize setze. Und wenn ich da eben, ich bin ganz spitz, nur Kaufleute hinsetze, die eben sehr stark mit dem Bleistift rechnen, dann kann mir das hier auch passieren, ohne dass das kulturell so tief verankert ist. Ich glaube, das ist dann wahrscheinlich gar nicht so spezifisch, sondern eben einfach ein Kulturthema auch in der Organisation. Das kann ja unabhängig von der allgemeinen Kultur im Land sein. Aber ich glaube, es ist schon
richtig. Natürlich spielt natürlich auch eine Rolle. Ist es ein unternehmergeführtes Unternehmen, ein Familienunternehmen, wo bisweilen auch oft noch autokratische Strukturen vorherrschen. Entscheidungen werden oft aus dem Bauch raus, auf Basis von Emotionen getroffen und weniger faktenbasiert. Und man tut sich schwer zu delegieren. Dann hat man das auch ähnlich natürlich hier in Mitteleuropa. In Konzernen ist es ja eher anders. Da versucht man immer auf gut Deutsch seinen Arsch zu retten. Und da dominiert dann vielleicht so ein bisschen Firmenpolitik auch, anstatt dass man sich nur mit dem eigentlichen Thema, nämlich der Produktion oder Effizienz, beschäftigt. Also das ist sicherlich richtig, gibt es in beiden Welten, aber tendenziell immer noch sehr stark in der Region. Und da liegt erhebliches Potenzial. Also die Unternehmen haben deutliches Potenzial, A, effizienter zu werden und vor allem auch B, resilienter. Also beides ist in der Form nicht gegeben. Effizienz, weil kaum Transparenz da ist, und Resilienz nicht, weil man nicht bereit ist, Geld auszugeben, sondern nur auf Shareholder Value fokussiert.
Ja, auf kurzfristigen Shareholder Value gucken. Also ich meine,
kurzfristig.
Also ein bisschen, ohne da jetzt lange gewesen zu sein, war auch so ein bisschen meine Eindruck, ich glaube, im Zweifelsfall löst man da auch einfach alles mit noch mehr Geld. Also so Probleme werden dann mit noch mehr Geld gelöst, indem man das einfach draufschmeißt und so lange, bis es dann irgendwie weg ist. Aber das geht natürlich auch nur so lange gut, wie ich das Geld dann auch im Zweifelsfall habe, das tun zu können. Insofern, genau, also das, und ich würde sagen, auf einer abstrakten Ebene muss man das natürlich auch hier sich in seiner Organisation mal überlegen, wie nah bin ich denn in meiner Kultur vielleicht da dran, dass ich das Problem einfach mit Geld gelöst werden, ohne wirklich die Ursachen zu bekämpfen, weil da kommt es ja häufig her. Ich habe übrigens auch so ein Beispiel, ich habe mal ein Stahlwerk beraten in Mitteleuropa, da sind ständig die SPSen ausgefallen, weil sie in Feuchtbereichen waren, wofür sie nicht geeignet waren, und die waren irgendwie, also ein Bruchteil teurer als solche, die dort geeignet waren, aber sind eben ausgefallen, und eine Ausfallstunde hat 100.000 Euro gekostet. Und es war eben ein total missliches Anreizsystem, weil der IT-Leiter einfach irgendwie aufgefordert war, Kosten zu sparen, und der Einkäufer irgendwie auch überall immer rausverhandelt hat und man eben gar nicht das große Ganze gesehen hat. Also welche Auswirkungen hat denn jetzt der Einsatz von, weiß ich nicht, 500 Euro auf das Gesamtsystem? Insofern, das muss man schon auch nochmal hier kritisch berücksichtigen.
Ja, ist der Klassiker, ne? Also das kann ich gut nachvollziehen, solche Diskussionen.
Jetzt müssen wir vielleicht nochmal so ein bisschen die globale Perspektive machen. Du sagst gerade im Mittleren Osten besteht da erhebliches Potenzial. Was hat das denn für Bedeutung bei einer sich ändernden Sicherheitslage? Ich meine, wer jetzt dorthin fliegt, wird merken, dass er immer länger unterwegs ist, weil Flugzeuge nicht mehr direkt fliegen können, sondern eben große Bögen fliegen. Der Luftraum kann mal gesperrt sein. Sagen jetzt, das Risiko ist ja noch immanent, also noch heute, wo wir sprechen, scheint der Konflikt dort nicht gelöst zu sein. Ist ja auch relativ unklar, ob die Atomanlagen jetzt kaputt sind oder nicht. Insofern, das scheint ja was Immanentes zu sein. Was heißt denn das für europäische Unternehmen, wenn die jetzt Geschäft mit dem Mittleren Osten machen?
Naja, also mit den europäischen Unternehmen, mit denen ich mich im Moment beschäftige, die haben alle so ein bisschen den Fokus wieder auf Europa oder insbesondere auf Deutschland selbst genommen, weil sie festgestellt haben, dass jetzt auch hier in nächster Zeit viel passieren wird im Zusammenhang mit dem Sondervermögen für die Infrastruktur, die Lösung der Schuldenbremse. Das ist natürlich eine Spielwiese, wo die Unternehmen sagen, da wollen wir auf jeden Fall dabei sein. Es ist ja also nicht mehr nur der Mittlere Osten, wo irgendwas passiert. Das war lange Zeit mal der Fall, dass wenn man irgendwo geguckt hat, wo kann man investieren, wo werden Experten benötigt, dann kann man zwangsläufig irgendwann wieder zum Mittleren Osten, weil die eben über Wirtschaftswachstum verfügt haben und Geld ausgegeben haben. Das war natürlich attraktiv. Ich glaube, ist nicht mehr so attraktiv. Der Konkurrenzdruck ist auch wesentlich größer geworden im Mittleren Osten. Also es hat sich alles so ein bisschen konsolidiert, auch global. Das, was vorher vielleicht mitteleuropäischen oder westlichen Unternehmen vorbehalten war, das machen heute osteuropäische respektive asiatische Unternehmen für deutlich weniger Geld. Die Leute sind auch nicht wirklich qualitativ so viel schlechter wie das, was die deutschen Unternehmen dort leisten können. Also das heißt, man muss auch Abstriche machen bei den Honoraren. Also kurzum, dadurch, dass der Markt in Europa wahrscheinlich anziehen wird, also dass diese ganzen Schulden sozusagen einen positiven Effekt haben. Davon gehen wir im Moment aus. Deshalb ist der Fokus schon wieder verschoben. Und dadurch, dass man eben mit gewissen Unsicherheiten jetzt auch zu kämpfen hat, ne, also genau das, was du sagtest, kann ich überhaupt meine Leute da noch hinschicken? Sind die sicher vor Ort? Was ist, wenn da jetzt der Luftraum wieder zu ist oder es möglicherweise tatsächlich zu einem Angriff auf amerikanische Infrastruktur oder wie auch immer kommt, dann wendet sich das Blatt sehr, sehr schnell. Also für die ist extrem wichtig, dass sie jetzt die Sicherheit dort garantieren können, wiederherstellen. Das können sie im Moment nicht. Und deshalb glaube ich, dass einerseits ein Bedarf durchaus da ist, was nicht zwangsläufig heißt, dass der Bedarf nur durch europäische oder deutsche Unternehmen gedeckt werden kann.
Ja, okay, also das heißt sozusagen, das ist jetzt ja eher die geopolitische Perspektive, du sagst, also eigentlich liegt der Markt in Europa, vielleicht können wir da nochmal drüber sprechen, gerade weil ihr ja auch im Logistikbereich viel unterwegs seid. Ich habe gelesen, dass Polen seit 2022 400 Panzer angeschafft hat und Deutschland null, trotz Milliarden Sondervermögen und irgendwie sozusagen viel Geld. Also am Geld scheint es ja jetzt erstmal nicht zu hapern. Die Frage, die ich mir stelle, ist, warum schaffen wir es denn nicht auszugeben und wo kann denn vielleicht auch Wirtschaft einfach mit seiner Kompetenz bei den Herausforderungen unserer Zeit helfen? Weil ein zweites Beispiel, ich habe irgendwie gelesen, Deutschland bräuchte eigentlich 1000 Tanklaster, um, was weiß ich, da Panzer und Flugzeuge zu füllen zu können und sowas, und hat aber nur 10 funktionsfähige. Und deshalb muss man jetzt eben 990 anschaffen. Und dann denke ich mal, ist das denn wirklich notwendig? Also muss ich denn wirklich 990 anschaffen oder kann ich vielleicht einfach auch Synergiepotenziale heben, weil ich ja für 990 neue Tanklaster auch 990 Fahrer brauche, eigentlich mal 3, also 3000 Lkw-Fahrer, die dann diese Tanklaster fahren können. Und da scheint mir ja eine Herausforderung zu sein, die sich irgendwie für mich jetzt nicht plausibel lösen lässt. Also ernst gefragt, da ihr ja vor allem in der Wirtschaft tätig seid, und ich glaube auch so ein bisschen verstanden zu haben, dass das ja auch so ein bisschen euer Fokus ist, zu sagen, was kann eigentlich Wirtschaft für dieses Sondervermögen beitragen? Wie ist denn da deine Perspektive?
Ja, also die Diskussion, die wird ja derzeit geführt und immer mit dem Verweis auf den Operationsplan Deutschland, der ja nach wie vor immer noch der Geheimhaltung unterliegt und ich deshalb auch da nicht wirklich der Experte bin, außer das, was man so hier und da aufschnappt, was da drin stehen soll. Fakt ist allerdings, wenn man sich umhört, dass da große Herausforderungen vorhanden sind, ja, die geforderten Bedarfe mit den bundeswehreigenen Ressourcen zu stillen. Das heißt, man ist auf die zivile Wirtschaft angewiesen und da hat man aber im Moment noch nicht wirklich die Koordination der Beteiligten sichergestellt. Also es gibt keinerlei Informationen darüber, über Ressourcen, wie das noch in den 90er Jahren der Fall war in Deutschland, wo man eigentlich wusste, welche zivile Firma im Notfall oder im Krisenfall oder im Verteidigungsfall was zu tun hat. Es gab Datenbanken und so weiter, das ist alles aufgrund des Datenschutzes und der Vernetzung nicht mehr gegeben. Das ist alles aufgelöst worden, das muss jetzt alles wieder mühselig neu aufgebaut werden. Was wir jetzt oder was uns im Moment umtreibt, ist im Prinzip, dass durch dieses Sondervermögen jetzt Prinzip Geld fließen kann. Und setzen wir mal voraus, dass die entsprechenden Verwaltungsbeschleunigungsgesetze auch relativ rasch greifen, dass dieses schnell auch relativ schnell dann auf die Straße oder auf die Schiene oder wie auch immer gebracht werden kann, dann entsteht natürlich relativ schnell ein Bottleneck. Viele Projekte und limitierte Ressourcen auf unserer Seite sozusagen. Deshalb versuchen wir jetzt möglichst frühzeitig uns in die entsprechenden Netzwerke einzubinden, in die Arbeitskreise mit den Verbänden einzubinden, um sozusagen einen Ressourcenabgleich auch mit denen zu machen und zu sehen, wann welche Projekte möglicherweise kommen. Denn eins ist klar, die Stückzahlen, du hast gerade Panzer genannt, ich kenne jetzt die Produktionszahlen der einschlägigen Unternehmen in Deutschland nicht im Einzelnen. Ich glaube, die unterliegen wahrscheinlich auch der Geheimhaltung. Also wenn ich da jetzt an KIDS oder Rheinmetall oder wie auch immer denke, Fakt ist, dass im Moment relativ wenig Ausrüstung, Waffentechnologie gebaut wird und dass zukünftig eben auf serielle Großproduktion umgestellt werden muss, dann denke ich wieder an Effizienzen. Ne? Also es muss dann effizient gemacht werden, damit es auch wirtschaftlich ist und damit es auch schnell die entsprechenden Mengen beim Endkunden landen. Und das sind eben Dinge, wo wir als LMBG in den letzten 30 Jahren vornehmlich in der Automobilindustrie den Unternehmen geholfen haben, diese Kapazitäten aufzubauen, bei Modellwechseln möglichst rasch die Produktions, Plätze, die Vormontagen und so weiter, die erforderlich sind, die Assembly Line zu organisieren, mitzuplanen, die Läger zu optimieren. Ja, also das sind alles Dinge, die sind natürlich in gleicher Weise, werden die benötigt in der Rüstungsindustrie wie in der Automobilindustrie. Und da liegt im Prinzip unsere Stärke. Und wenn es um das Sondervermögen für die Infrastruktur geht, dann sind wir seit 30 Jahren in der Baulogistik tätig, zum Beispiel für die Deutsche Bahn, für Flughäfen etc. Und das können wir natürlich in gleicher Maße jetzt auch für die Rehabilitierung von Kasernen oder von Munitionsdepots oder von sonstigen Einrichtungen machen, die zukünftig benötigt werden und die jetzt, ich sag mal, verstärkt in den nächsten Jahren umgesetzt werden müssen.
Aber ist das nicht denn jetzt schon ein Problem, dass aus diesem Operationsplan, ich glaube, der ist jetzt ungefähr ein Jahr alt, wobei die Diskussion schon ein bisschen länger ist, also dass im Grunde keiner was weiß, außer der die notwendigen Sicherheitsfreigaben hat, weil ich ja als Industrie, wenn ich sage, ich möchte mich jetzt auf den Weg machen, als was weiß ich, Logistikunternehmen, ich sage mal, ich möchte jetzt Panzerlogistik betreiben und möchte die Fabrik neuen Panzer dann zur Kaserne fahren, ja, also dann müsste ich ja jetzt mal irgendwie wissen, worauf ich mich einstellen soll. Also ich müsste ja infrastrukturell wissen, worauf ich mich personell, ich brauche ja irgendwelche Planungsgrößen, weil das passiert ja auch nicht von alleine. Ich meine, es stehen ja heute nicht LKWs rum. Ich habe gerade mal irgendwie parallel gelesen, irgendwie also früher wurden 300 Panzer im Jahr vom Typ Leopard, glaube ich, gebaut und heute sind es noch 50. Also man müsste jetzt allein da schon versechsfachen, wobei der Bedarf bei irgendwie 600 liegt. Also der ist schon relativ groß. Ne? Irgendwie so, das heißt, da muss ich mich ja irgendwie drauf einstellen. Das kriege ich ja jetzt nicht in 3 Wochen hochgefahren, wenn gleich das Know-how da ist. Ich muss die Lieferketten ja irgendwie ganz anders aufbauen. Also ist das nicht schon mal erstmal ein Kernproblem, dass das Ding geheim ist, dass es da irgendwie auch nur so Mutmaßungen gibt und dass ich damit natürlich auch gar keine Planungshorizonte schaffe bei den Firmen?
Naja, das ist zumindest bei den Firmen, die relativ neu sind in dem Bereich, die entsprechend nicht über die Sicherheitsfreigaben vielleicht verfügen und so weiter, ist das eine große Herausforderung, eine Schwierigkeit, weil keiner wird sich jetzt Personal aufbauen, schon im vorauseilenden Gehorsam, weil da zukünftig möglicherweise große Projekte kommen. Die Player, die schon lange im Markt sind, wenn man denen Glauben schenken darf, sind die relativ gut informiert, was dort passieren soll in den kommenden Jahren. Aber auch für die ist natürlich der langfristige Horizont wichtig, weil jetzt ein Aufbau von so einer Großproduktion oder einem neuen Standort, den macht man ja nicht nur auf Geheiß, weil irgendein Politiker sich in einer Legislaturperiode auf die Fahne schreiben will, dass er die Produktion ankurbelt oder die Rüstungsorgan, sondern man braucht ja auch über die nächsten 20 Jahre einen gewissen Planungshorizont, um die Werke auszulasten und auch die Versorgung mit Ersatzteilen und so weiter sicherzustellen. Das war in der Vergangenheit immer recht schwierig und ich hoffe, dass das jetzt aktuell durch die neue Bundesregierung und das Bundesministerium für Verteidigung, dass das entsprechend jetzt anders angefasst wird. Ja.
Wobei ich das ja schon, also sozusagen aus dem Gespräch, was wir da vorgeführt haben, ich finde, da wedelt ja irgendwie immer der Schwanz mit dem Hund oder was, weil, sag mal, eigentlich muss doch nicht die Bundeswehr sagen oder das Verteidigungsministerium, wie sie es haben will, sondern die muss doch eigentlich ein Angebot oder eine Abnahme schaffen. So habe ich Marktwirtschaft zumindest verstanden, dass Angebot und Nachfrage auf einem Markt ausgehandelt werden. Und ich meine, das, was du beschreibst, ist ja das Schaffen eines synthetischen, geschlossenen Markts. Also Player, die, also ich schaffe ja gar keinen, ich könnte natürlich jetzt eine Abnahme schaffen, eine Nachfrage schaffen und dann würden sich ja vermutlich verschiedene Player auf diesem Markt tummeln und dann könnte im Sinne eines Angebot-Nachfrage-Wettbewerbs ganz klassisch das ausgehandelt werden. Das klingt für mich jetzt alles so nach, naja, wir machen das so wie immer, nur in größerer Stückzahl, aber das ist ja absolut unrealistisch. Also auch wenn ich irgendwie über Lieferketten nachdenke, ist natürlich besser. Ich habe mit dem Stahlwerk in Kuwait oder was einen Liefervertrag über Stahl über 20 Jahre, als ich sage immer, ja, ich brauche mal dieses Jahr 30 Tonnen und nächstes Jahr nehme ich vielleicht auch nochmal was ab. Weil ich das, also es zieht sich ja durch die gesamte Supply Chain durch. Und irgendwie denke ich, wenn ich das zentralistisch steuere und irgendwie mit den vorhandenen Playern machen will, dann kann das ja gar nicht funktionieren, weil sich die Player nicht drauf einstecken.
Naja, oder ich bin zumindest sehr abhängig von den Playern, was die zeitlichen Vorgaben anbelangt. Weil die werden sich diesbezüglich ja nicht überschlagen können. Und neue Player aufzubauen ist auch recht unwahrscheinlich, weil auch da die Planungssicherheit und der Planungshorizont natürlich fehlt. Das ist genau wie beim Stahlwerk in den Emiraten. Also wenn nicht klar ist, was dort noch an Abnahmen in den nächsten Jahren geplant ist und welche Bauprojekte kommen, dann wird natürlich kein zusätzlicher Investor jetzt hingehen und das aber x-te Stahlwerk dort bauen, weil dann habe ich nur noch mehr Konkurrenz. Also das funktioniert eben dann wirklich nur, wenn ich langfristig mir relativ sicher bin, was da passiert. Ich glaube, dass langfristig hier, also wir reden ja jetzt erstmal über den ersten Planungshorizont bis 2029, wo dann die Verteidigungsfähigkeit der NATO sozusagen sichergestellt werden soll an der Ostflanke mit all dem, was dazugehört. Was geht natürlich noch weiter, weil es endet ja nicht dann in dem Moment, sondern diese Abschreckung, die muss ja weitergeführt werden. Also ich glaube, dass in den nächsten 10 Jahren persönlich in diesem Markt ein großes Wachstum stattfinden wird, dass es allerdings erst etwas zeitverzögert wirklich losgeht, bis sich die entsprechenden Player auch alle so weit zusammengefunden haben. Und auf dem Weg dahin gehen natürlich auch wieder einige verloren, die merken, das ist gar nichts für uns oder die möglicherweise gar nicht den langen Atem haben, so lange durchzuhalten. Das kann natürlich auch passieren.
Ja, oder die nicht den Vertriebsweg haben, dann ja. Im Beschaffungsamt der Bundeswehr die richtigen Türen zu öffnen. Weiß nicht, hat bei euch schon mal jemand angeklopft und nach eurer Logistikexpertise gefragt? Weil ich meine, das wäre jetzt total naheliegend zu sagen, die kennen das seit 30 Jahren, die könnten uns ja mal ein Rahmenkonzept schreiben, wie man jetzt so eine, was weiß ich, Logistik, also genau, für das Ausbauen für den Wiederaufbau von Kasernen, die wir ja abgeschafft haben nach dem Aussetzen der Wehrpflicht. Ich meine, ich wüsste gar nicht, wo die ganzen Leute, die jetzt künftig die Wehrpflicht machen sollen, schlafen sollen, weil die Kasernen gibt's ja nicht mehr. Insofern, da könntet ihr ja wahrscheinlich relativ gut generisch erstmal helfen.
Naja, klar. Also wir sind da tatsächlich auch schon angesprochen und haben da auch schon den ersten Auftrag bekommen aus der Richtung. Allerdings muss man dazu sagen, dass der Auftraggeber in dem Fall, was das Sondervermögen anbelangt, nicht direkt die Bundeswehr oder das Bundesministerium für Verteidigung ist, sondern das Bundesamt für Infrastruktur und Umwelt und Dienstleistungen delegiert das quasi an die Liegenschaftsverwaltung der Länder und die schreiben dann diese Leistung entsprechend aus. Und wenn du bei diesen Liegenschaftsverwaltungen bekannt bist, oder schon für die gearbeitet hast, dann liegt natürlich nahe, dass die dich auch ansprechen und einladen, an dieser oder jenen Ausschreibung mitzuwirken. Auf meine Frage hin, auch beim BAJUD, ob man nicht eine gewisse vorausschauende Planung, also einen Planungshorizont kriegen kann, wo denn regional was in nächster Zeit passiert, wurde uns mitgeteilt, dass das sozusagen der Geheimhaltung unterliegt und diese Informationen mit Dritten nicht geteilt werden. Insofern bleibt uns nichts anderes übrig, als bei den Landesverwaltungen sozusagen regelmäßig Klinken zu putzen und denen zu erzählen, also wenn denn da zukünftig dann bald was kommt in Sachen Bauen, Projektmanagement, Logistik etc., dann habt ihr uns doch auf dem Radar. Ne? Also das ist die Quintessenz.
Das ist ja dann eigentlich noch schwieriger, weil ich meine, da kommen dann alle gleichzeitig und dann hast du vielleicht gar nicht den Personalkörper aufgebaut, weil das ist ja dann dein Invest als Beratungsunternehmen, um all diese Aufträge abzudecken. Und was ich mich dann immer noch frage, ist, warum werden denn die Leute eigentlich nicht auch gleich noch zum Reserveoffizier irgendwie parallel ausgebildet? Weil dann kann man die vielleicht sogar ganz gut gebrauchen, wenn jetzt dann morgen, wie auch immer, höchstwahrscheinlich der Russe uns angreift, dass wir dann sagen können, Mensch, hier, Boris, die Leute brauchen wir jetzt aber ganz dringend, weil die müssen jetzt mal hier als Logistikoffizier Beratung machen für das, was eigentlich für 10 Jahre geplant war. Das müssen wir jetzt in 4 Wochen schaffen. Aber gut.
Naja, das ist jetzt, sind jetzt neue Denkweisen, der wir uns auch nicht verschließen. Ne? Dass wir jetzt auch überlegen, wo kriegt man denn die Leute her, die man zukünftig braucht. Vor allem, die auch wissen, wie Bundeswehr geschrieben wird, wie die Bundeswehr tickt. Natürlich hat sich da auch einiges geändert in den Jahren. Also wir haben ja heute sozusagen Jahrestag, das ist vielleicht noch erwähnenswert, heute ist der 1.7. und ich bin tatsächlich am 1.7.1993 zur Bundeswehr eingezogen worden. Das heißt also, heute vor 32 Jahren habe ich meinen Wehrdienst 12 Monate angetreten im Fallschirmjägerbataillon 313 in Farel an der Nordsee. Und ja, vielleicht muss man wieder so ein bisschen in diesen Kategorien auch denken. Leute, die mal Reservisten oder Reserveoffiziere waren, verstärkt auch in diese ganze Thematik mit einzubinden, um eben diese Nuancen zwischen beiden Welten, also der Zivil- und der militärischen Wirtschaft zu verstehen und ja, ich sag mal, im Zweifel dann auch bereit zu sein, da, wo sie benötigt werden, im Ernstfall. Ne?
Naja, gut, ich bleib dabei, da widelt wieder der Spatz mit dem Hund. Müsste es ja andersrum sein. Es also, ist ja eigentlich relativ klar sein, welche Bedarfe man hat. Dann müsste man gezielt auf die Leute zu gehen. Aber lass uns mal sozusagen zum Abschluss, wir haben jetzt relativ viele Themen tangiert, es war ja sehr, sehr umfangreich. Ich habe immer die Frage, was sind so die drei wichtigsten Empfehlungen? Vielleicht machen wir das mal der Reihe nach, wie wir es besprochen haben. Also sozusagen, was sind aus deiner Sicht die wichtigste Empfehlung A ans Top-Management, wenn es darum geht, wie man ein Unternehmen resilient aufstellt, B an Unternehmen, die im Nahen Osten, im Nahen und Mittleren Osten tätig sind und C an uns als Gesamtgesellschaft, wie wir aus der Expertise, die du aus allen Welten hast, am meisten partizipieren können?
Drei relativ komplexe Fragen, die nicht einfach genau zu beantworten sind. Erste Frage ist, ich würde tatsächlich den Stakeholder-Ansatz als den besseren ansehen, als den zielführenderen in der heutigen Zeit mit all den hybriden, ich sag mal, Gefahren, denen wir täglich ausgesetzt sind. Das kann man auch, glaube ich, jedem der Stakeholder ganz gut verkaufen. Also es geht um Vernetzung von Lieferketten, Schaffung von Redundanzen etc. Möglicherweise zu Lasten der einen oder anderen Effizienz, wenngleich man natürlich die Effizienz niemals ganz aus den Augen verlieren darf. Zweitens war die Frage, was man Unternehmen raten soll, die in den Mittleren Osten gehen oder
die dort schon auch tätig sind, genau.
Oder die dort schon tätig sind. Da würde ich sagen, erstmal sehr genau geopolitisch die Sicherheitslage und die Entwicklung verfolgen, um nicht nachher überrascht zu sein, wenn denn was passiert. Das kann man, ich sag mal, nur schwerlich im Tagesgeschäft wirklich alles erledigen, um da den Überblick zu behalten. Insofern sollte man sich vielleicht tatsächlich die Frage stellen, dort auch eine geopolitische Abteilung aufzubauen in Unternehmen mit einer kritischen Größenordnung oder sich externe Hilfe zu suchen. Das sage ich natürlich jetzt auch im Hinblick auf einen Blog, den ich gemeinsam mit Christian Hirsch übermorgen starten will. Als Geograf habe ich mir natürlich überlegt, was kannst du machen? Und da liegt es natürlich nahe, mit dem, was ich gemacht habe, auch in diesem Bereich zu vertiefen. Und wir starten dann eben einen geopolitischen Blog mit dem Fokus auf Unternehmensführung. Also nicht so sehr um Länder zu erzählen, wie sie es machen müssen oder dem Militär oder den Politikern, sondern wirklich ganz konkret auf Unternehmenslenker, auf Vorstände zugeschnitten, was das Unternehmen tun muss, um sich geopolitisch zu informieren und dadurch am Ende Resilienzen zu schaffen. Und der dritte Punkt, was kann man zwischen den Welten sozusagen mit den Erfahrungen von hier und dort sozusagen mitnehmen? Ich will das Ganze vielleicht abschließen. Im Mittleren Osten muss man sehr geduldig sein. Man muss gelassener werden. Das geht uns hier in Deutschland oftmals sehr viel ab. Wir sind viel zu ungeduldig, viel zu versessen. Und ich glaube, diese Ruhe braucht manches Management, um, ich sag mal, mit Augenmaß, mit einer gewissen Gelassenheit, faktenbasiert und pragmatisch auch Entscheidungen zu treffen. Und das auch mit großer Entscheidungsfreude. Und das ist immer wichtig in der Krise, dass man nicht abwartet, sondern wirklich schnell handelt. Und umgekehrt können die natürlich von uns in Sachen Resilienz noch einiges lernen. Denn wenn sie sich vor Augen halten, was sie alles sparen könnten, wenn das Unternehmen resilient ist, respektive Business Continuity gewährleistet ist, dann ist das langfristig auch für die mittelständischen Unternehmen am Golf eine Win-Win-Situation.
Super, Boris. Das war doch ein guter Rundumblick. Vielen Dank, dass du da warst und vielleicht müssen wir ja nochmal ein Gespräch führen zu einer ganz konkreten Situation im Mittleren Osten. Ich hoffe es nicht, aber ich freue mich, wenn wir nochmal sprechen können.
Ja, das war nur ganz grob an der Oberfläche hier gekratzt, aber es hat Spaß gemacht, Rico. Vielen Dank für deine Zeit und für die Einladung, bei den Krisenhacks mitzuwirken. Ist mir eine große Ehre und war mir eine große Freude. Ich bedanke mich.
Bis bald.
Bis bald. Tschüss.
Ja, soweit mein Gespräch mit Boris van Thiel. Nun, das war so ein bisschen vielleicht der Ritt durch den Gemüsegarten, aber ich fand es ganz interessant, doch mal die unterschiedlichen Perspektiven hier einzufangen. Was waren jetzt so meine 5 wichtigsten Punkte, die ich aus dem Gespräch mitnehme und die ich glaube, die es sich lohnt, nochmal zu reflektieren? Zum Ersten, Boris hat relativ eindrucksvoll versucht darzustellen, wie sozusagen Effizienz und schlanke Prozesse eben im Unternehmen in der Krise zum Verhängnis werden können und sagt ganz klar, ja, vielleicht ist das sozusagen kurzfristig so, dass man viel Geld spart, wenn man auf Redundanzen und Ähnliches verzichtet, aber langfristig wird man eben damit dann Schaden erleiden, vor allem wenn eben die Organisation in eine Krise kommt. Und ich sag mal, das ist ja auch so ein bisschen die Idee des Resilienzmodells, was ich mit André Röhl entwickelt habe, dass man sagt, naja, also man muss sich dann schon bewusst sein, dass wenn man so arbeitet, man zumindest eine Fähigkeit hat, mit außergewöhnlichen Situationen umzugehen. Denn ansonsten besteht eben das Risiko, dass die Organisation es nicht schafft, die Probleme, die sich da ergeben, zu bewältigen. Zum Zweiten hat Boris von Stakeholder-Orientierung statt Shareholder-Orientierung gesprochen. Ich denke, das ist ein relativ alter Diskurs in der Management-Literatur, aber ich finde es nochmal umso wichtiger, das zu sagen. Eine kurzfristige Orientierung auf Gewinn wird sicherlich nicht besonders hilfreich sein. Und vor allem ist es eben nicht gut, wenn man so eine Silo-Mentalität in der Organisation entwickelt, sondern man muss Silos aufbrechen, um eben auch die notwendigen Herausforderungen zu erkennen, die sich aus bestimmten Entscheidungen ergeben. Und er hat ja da durchaus auch gute Beispiele genannt, wo man sagt, na gut, die Einzelmaßnahme an sich hat vielleicht erstmal Kosten gespart, aber sie hat eigentlich tatsächlich gar keine Kosten gespart, sondern es war eben die Siloisierung und die einzelnen Interessen, die hier dazu geführt haben, dass das so wirkte. Dann haben wir gesprochen über die geopolitische Lage und ich denke, das kann man nur unterstreichen, dass man sich heute im Management eben durchaus bewusst machen muss, dass wir in einer anderen Zeit leben, dass die geopolitische Lage ein Risiko für Organisationen ist und sein kann und dass es eben elementar ist, sich mit solchen Themen zu befassen und das auch in seiner Strategieplanung mit aufzunehmen. Wir haben dann nochmal ausführlich gesprochen über das Thema Effizienz versus Resilienz und vielleicht kann man sagen, zumindest in dem Gespräch waren da schon so 2 Gegenpole und das heißt eben, wenn man nur auf Stückkosten achtet, auf niedrige, dann wird man eben übersehen, dass man die Ausfallsicherheit gefährdet. Und insofern ist es durchaus auch Teil der eigenen Kostenrechnung, die man machen sollte, zu schauen, wie stellt man seine Organisation so auf, dass sie dann eben in redundanten oder mit Ersatzteilen aufgebauten Systemen eben auch bei größeren Herausforderungen bestehen kann. Und dass eigentlich sich Resilienzmaßnahmen, wenn man sie durchrechnet, eben beim ersten Vorfall meistens schon lohnen, weil man halt dann doch relativ viel Geld sparen kann, wenn man schneller aus einer Krisensituation rauskommt. Und zu guter Letzt haben wir eben nochmal gesprochen, was es heißt, mit dem Mittleren Osten zusammenzuarbeiten. Ich glaube, dass es einfach auch eine Kulturveränderung ist in Organisationen, das Thema aufs Tableau zu heben, ob das jetzt Resilienz heißt oder nicht. Es gibt eben in ganz vielen anderen Bereichen schon interdisziplinäre Teams, und sich eben aus verschiedenen Sichten nochmal anzuschauen, was heißt denn eigentlich Resilienz? Und das kann ja durchaus auch eine finanzielle Perspektive sein, ist hilfreich, um eben die Organisation so aufzustellen, dass sie auch in unsicheren Zeiten handlungsfähig bleibt. Ja, soweit mein Gespräch mit Boris Thiel und die Podcast-Folge für heute. Ich hoffe, es war spannend und hat neue Einblicke gebracht. Ich freue mich weiterhin über Feedback, über meine LinkedIn-Seite, dort heiße ich, wie ich heiße, Rico Kerstan, oder über die Mailadresse redaktion@krisenhacks.de. Ich würde mich besonders freuen über den ein oder anderen Themenvorschlag und Ideen, was wir hier in dem Podcast noch machen können. und freue mich über die Zusendungen. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zuhören. Ist wieder ein bisschen länger geworden, aber wer bis jetzt durchgehalten hat, bei dem bedanke ich mich insbesondere. Und wir hören uns wieder in 14 Tagen. Bis dahin, auf Wiederhören.